Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen. Guten Tag. In Mecklenburg-Vorpommern sind Namenslisten einer mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppe aufgetaucht. Über 1000 politische Gegner werden darauf geführt. Von Todeslisten ist bereits die Rede. Wie gefährlich sind diese Listen wirklich für die Betroffenen? Ein Thema bei Deutschland heute. Außerdem haben wir mit dem Wetterexperten Andreas Matsarakis über die Rekordhitze gesprochen. Und wir sagen Beton und Asphalt ade und stellen Ihnen eine oberfränkische Kommune vor, die verbaute Flächen entsiegelt. Seit Montag verschickt das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern Briefe an etwa 1200 Personen und Institutionen im Land. Darin wird ihnen mitgeteilt, dass ihre Namen auf Listen der Gruppe Nordkreuz stehen. Das dürfte die Empfänger in Angst und Schrecken versetzen, denn Nordkreuz ist nicht nur eine Internet-Chatgruppe aus dem rechtsextremen Milieu. Sie steht auch im Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben. Und deshalb werden die Namenslisten bereits von Teilen der Presse und der Landespolitik als Todeslisten bezeichnet. Was es damit auf sich hat, möchte ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin Silke Hasselmann besprechen. Guten Tag nach Schwerin, Frau Hasselmann. Wer oder was ist diese Nordkreuz-Gruppe?
Ja, guten Tag. Das ist ein Netzwerk von Leuten aus Norddeutschland, vorrangig aus Mecklenburg-Vorpommern, die dem rechtsextremistischen Spektrum zugeordnet werden und die über einen geschützten Messenger-Dienst miteinander kommunizieren. Was man bislang sicher weiß, ist, dass viele, wenn nicht gar die meisten Nordkreuz-Mitglieder beruflich mit Bundeswehr, Polizei oder Justiz zu tun hatten oder noch haben. Und mehr als 30 Nordkreuz-Mitglieder definieren sich als sogenannte Prepper, die Lebensmittel, Medikamente, teils Waffen horten, um für einen möglichen Zusammenbruch der staatlichen Ordnung, etwa durch Naturkatastrophen oder durch Anschläge, gewappnet zu sein. Seit 2017 nun ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen einen Anwalt aus Rostock und gegen einen ehemaligen Polizisten aus einem Dorf hier bei Schwerin. Diese beiden Nordkreuz-Mitglieder hätten, so der Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet. Bislang gibt es keine Anklage, geschweige denn ein Prozess oder ein Gerichtsurteil. Aber im Zuge dieser Ermittlungen sind diese Listen bekannt geworden, allerdings schon vor etwa 2,5 Jahren.
Auf den Listen stehen rund 1200 Betroffene. Herausgeschickt werden sie vom Landeskriminalamt. Was steht denn in den Briefen?
Ja, also da steht jetzt drin, dass das Bundeskriminalamt, das die Ermittlungen führt, bei Durchsuchungen Ende August 2017, Zitat, Materialsammlungen zu Personen und Institutionen unter anderem aus Mecklenburg-Vorpommern festgestellt habe. Und diese Materialsammlungen stammen überwiegend aus dem Zeitraum der Jahre 2015 bis 2017 aus öffentlich zugänglichen Quellen, zum Beispiel aus dem Internet. Die Angeschriebenen erfahren dann weiterhin, dass das BKA aktuell eine Gefährdung der genannten Personen, Institutionen und Organisationen ausschließt. Das ist eine Bewertung, der sich auch die Sicherheitsbehörden des Landes und schließlich auch Innenminister Lorenz Café, CDU, uneingeschränkt anschließen. Zitat, nach derzeitigen Erkenntnissen liegen damals wie heute keine Gefährdungsaspekte zu diesen Personen und Institutionen vor. Zitat Ende.
Frau Hasselmann, das klingt nicht logisch. Einerseits werden die Betroffenen nun informiert, andererseits schließt der Innenminister eine aktuelle Gefährdung aus. Wie geht das zusammen?
Naja, man muss wissen, dass sich der Innenminister zunächst einmal sehr ärgert über den aus seiner Sicht sehr irreführenden und panikmachenden Begriff Todesliste oder auch Feindesliste. Von diesen ist in vielen Medien die Rede und teilweise auch aus dem politischen Raum werden die immer wieder verbreitet, klagt Café. Diese Darstellung sei konsequent zurückzuweisen. Dann sagt er, dass die seit 2 Jahren ermittelnden BKA-Beamten wohl keine besondere Eile hatten, weil sie zum Beispiel erst jetzt 29 20 Zeugen aus Mecklenburg-Vorpommern vernommen haben, deren Namen sich auf diesen Listen finden. Und das ist ein Zeichen für den Innenminister, dass Gefahr nie wirklich in Verzug war. Nun muss man natürlich sagen, viele Leute sind dennoch sehr beunruhigt, erst recht nach jüngsten rechtsextremistisch motivierten Attentaten auf Kommunalpolitiker. So hat unter anderem der NDR mit Bezug auf sichergestellte Daten berichtet, Zitat, dass sich die rechtsextreme Nordkreuz-Fraktion auf den Tag X vorbereitet, um dann zuzuschlagen. Dann wird aus Vernehmungsprotokollen von 2017 zitiert, zum Beispiel die Aussage eines Reserveoffiziers, der da sagte, im Krisentalfall werden die Personen gesammelt und zu einem Ort verbracht, an dem sie dann getötet werden sollen. Im Juni dann neues Aufschrecken. Die Rostocker Ostsee-Zeitung berichtet, dass die Nordkreuz-Gruppe laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz 200 Leichensäcke und Ätzkalk bestellt habe und so weiter und so fort. Also wie das mit der Bewertung quasi damals wie heute keine Gefährdung zusammenpasst, bleibt rätselhaft, denn die Sicherheitsbehörden äußern sich nicht im Detail dazu.
Und wie geht es den Betroffenen damit?
Naja, die empfangen jetzt so nach und nach die Briefe mit dieser Information, in denen sich übrigens auch ein Kontakt findet. Also falls sie doch weitere Fragen haben oder Ängste, dann können die sich schon an die Sicherheitsbehörden wenden. Es gibt unter anderem eine Landtagsabgeordnete der Partei Die Linke, Eva-Maria Krüger, die weiß seit etwa 2 Monaten, dass sie auf der Liste steht. Und sie sagt, sie hätte deutlich eher gern gewusst, dass sich ihr Name auf dieser ominösen Nordkreuz-Liste befindet. Dann hätte sie nämlich das Umfeld der Familie sensibler anschauen können. Und sie kritisiert vor allem Innenminister Cafier, dass der durch fast 2 Jahre während des Nichtinformieren, Zitat, Raum für Spekulation und Gerüchte überhaupt erst zugelassen hat.
Es gibt Verbindungen bei dieser Gruppe Nordkreuz in die Bundeswehr und zum Spezialeinsatzkommando der Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern. Wie ist da der Stand der Ermittlungen?
Also da gibt es 2 Sachen vor allem zu berichten. Der Bundeswehrreservistenverband Mecklenburg-Vorpommern hatte im November 2017 4 Mitglieder ausgeschlossen. Er musste sie jetzt im Frühjahr wieder aufnehmen, denn das Amtsgericht Bonn hat keine genügenden Ausschlussgründe gesehen, sondern gesagt, die Mitglieder der Chatgruppe Nordkreuz und die Zugehörigkeit zur Prepper-Szene sei, Zitat, kein Verstoß gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. So, und was die 4 ehemaligen bzw. noch aktiven SEK-Mitglieder der Landespolizei angeht, die Kontakte zur Prepper-Szene haben und unter anderem Munition in Größenordnung entwendet haben, da ermittelt die Staatsanwaltschaft Schwerin immer noch.
Namenslisten einer mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern. Silke Hasselmann berichtete. Vielen Dank.
Viel trinken. Entsprechend die Räume kühlen, die Sonne meiden und meine Arbeit zu tun und sprich meine Mitmenschen zu helfen. Wirklich Nachbarschaftshilfe, dass die Leute viel mehr trinken und entsprechend die Anpassung der Medikamente. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil wenn wir Hitze haben, dehydriert der Mensch und deswegen ist der Einfluss der Medikamente ganz anders.
Das sind sie, kurz zusammengefasst, die Tipps von Andreas Mazarakis, Umweltmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst, um in diesen Tagen gut durch die Hitze zu kommen. Denn es wird noch heißer. Die Vorhersage für morgen geht von einem neuen Spitzenwert aus. Das heißt, der derzeitige Rekord von 40,3 Grad, der könnte übertroffen werden. Sollte es dazu kommen, so stelle dies, so twittert es der Deutsche Wetterdienst, Zitat, alles bisher Dagewesene in den Schatten. Schatten hin oder her, was da genau auf uns zukommt, erklärt mir Andreas Mazarakis.
Was auf uns zukommt, wir haben heute und morgen fast die ganze Bundesrepublik morgen flächendeckend eine Hitzewarnung. Eine Hitzewarnung heißt aber nicht, dass wir alle Rekorde brechen müssen. Der derzeit gültige Rekord von 40,3 kann sein, dass er gebrochen wird, muss aber nicht sein, dass er gebrochen wird, wird aber wahrscheinlich eine andere Region sein. Und in Bezug auf die Hitze, wir machen die Hitze nicht nur an die Lufttemperatur fest, sondern wir geben die Hitzewarnung heraus und das ist eine Kombination zwischen Temperatur, Feuchte, Wind, auch die Sonnenstrahlung tagsüber und für die Nachtsituation haben wir die Innenraumtemperaturen in den Häusern.
Und das wird tropisch, oder?
Das wird für meine Begriffe schon außergewöhnlich. Tropisch heißt ja nicht unbedingt 40 Grad, sondern in den Tropen sind ja meistens so 30 Grad und sehr hohe Luftfeuchte. Wie die Feuchte sein wird, das wissen wir erst morgen.
Ich habe gerade einen Tipp von einer Kollegin bekommen, also nasses T-Shirt vor den Ventilator hängen. Passt das?
Ein nasses T-Shirt von dem Ventilator hängen ist eine Möglichkeit. Ventilatoren sind in der Angelegenheit nicht schlecht. Aus dem einfachen Grund, weil ein nasses T-Shirt zu einer Abkühlung führt. Ich würde aber eher dann Maßnahmen bevorzugen, wo ich dann praktisch irgendwas auf dem Körper habe, mit dem Kühlbett oder irgend da versuche, etwas ein bisschen feucht zu haben und dann durch die Abkühlung praktisch durch den Ventilator. Was ganz, ganz wichtig ist in Bezug auf die Abkühlung in den Innenräumen, viele Leute möchten da eine Klimaanlage haben. Die Klimaanlage ist da zwar gut, weil man auf 20 oder 18 Grad kühlen kann. Die große Differenz nach außen, wenn jemand dann rausgeht, schafft der menschliche Körper nicht. Die Differenz zwischen innen und außen sollte so 6, 8 Grad sein. Aber die Klimaanlagen, die haben den Nachteil, dass sie die ganze Abwärme, die sie produzieren, natürlich in den Außenraum abgeben und somit natürlich die Situation nochmal verschärfen und vor allem während der Nacht.
Alle sprechen von der Hitze, aber man muss auch mal die hohen Ozonwerte betrachten. Wie gefährlich sind die denn?
Wir haben das auch im Juni gehabt. Es war eine ähnliche Situation. Wir haben Hitzewarnungen gehabt. Gleichzeitig haben wir die UV-Warnungen, also praktisch Gefahr vor Sonnenbrand bzw. hohe UV-Intensität. Und gleichzeitig hat es auch hohe Ozonwerte gegeben. Und diese Situation zum Beispiel mit UV haben wir heute auch noch. Morgen wissen wir noch nicht. Aber gleichzeitig zum Beispiel jetzt für uns im Südwesten haben wir auch eine Ozonwarnung heute. Und das ist ein ungünstiger Cocktail, würde ich sagen. Aus dem einfachen Grund, es wird nicht nur von der Hitze lang die ganze Thermophysiologie beeinträchtigt. Wenn man in der Sonne exponiert ist, entsprechend natürlich die Haut und einzelne Organe. Durch die hohen Ozonwerte kann es natürlich auch sein, dass die Atemwegsgeschichten entsprechend dann auch noch zusätzlich belastet werden. Also ist wirklich eine ungünstige Situation, nicht nur im Bereich Hitze, sondern insgesamt für den ganzen Körper und einzelne Organe des menschlichen Körpers.
Wir haben jetzt vor allem auf den Mensch geschaut, aber was bedeutet denn die Hitze und damit verbunden ist ja die Dürre für die Natur?
Für die Natur ist eine Dürre ganz, ganz ungünstig und sie betrifft ja verschiedene Sektoren. Beginnt erstmal mit dem Energiesektor, weil man natürlich da hier Wasser braucht zum Kühlen. Es beginnt mit den Wäldern und entsprechend der landwirtschaftlichen Produktion und viele andere Systeme auch.
Die Frage, die sich im Moment alle stellen, bleibt das jetzt die nächsten Sommer so?
Das wissen wir nicht, weil wir können auf der Grundlage von Wettervorhersagen nur die nächsten Tage eine Aussage machen. Manchmal sind es ein bisschen mehr Tage. Man kann schon einen Trend sehen, vielleicht manchmal auf etwas mehr als 5 Tage. Wie die nächsten Sommer werden, das wissen wir nicht. Es wäre allerdings positiv, wenn wir auch etwas günstigere, etwas kühlere Sommer bekommen würden, damit die Natur sich etwas erholen kann oder auch die Menschen erholen können.
Heiße Sommer gab es ja immer schon mal, nur gibt es sie vereinfacht gesprochen immer häufiger.
Sie gibt sie nicht unbedingt häufiger, die Hitze, sondern sie ist intensiver und es dauert länger an.
Aber ich dachte, die letzten 4 Jahre waren die heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen?
Das sind die heißesten in Bezug auf die Wetteraufzeichnungen, aber wir haben 2016 und 2017 nicht so intensiv Hitze gehabt. Wir haben 2015 intensiv Hitze gehabt und 2018 und dieses Jahr wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Der Klimawandel ist belegt, aber man kann nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass diese bestimmte Hitzewelle oder dieser bestimmte Sommer durch den Klimawandel bedingt ist.
Okay, die Ursache und Wirkung ist der Punkt.
Richtig, die Ursache und die Wirkung ist der Punkt. Und in Bezug, was Sie auch vorhin gesagt haben, diese ganzen Wetterrekorde werden sie gebrochen. Ich hoffe nicht, dass sie gebrochen werden, aus dem einfachen Grund. Es geht nicht um die Überschreitung von irgendwelchen Extremwerten oder dass wir Rekorde brechen, sondern es geht vielmehr, dass man Maßnahmen ergreift, dass die Auswirkungen nicht so stark bzw. nicht so intensiv sind.
So der Appell von Andreas Mazarikis vom Deutschen Wetterdienst. Was übrigens bei der Hitze überhaupt keinen Spaß macht, auf einem asphaltierten Rathaus oder Parkplatz zu stehen und weit und breit gibt es keinen Schatten, keinen Baum, keinen Brunnen, nichts. Solche Plätze gibt es fast in jeder Gemeinde. Und Bayern ist übrigens Spitzenreiter beim Flächenfraß. Dort werden täglich fast 13 Hektar Land versiegelt, überbaut und verplant. Das entspricht in etwa der Größe von 18 Fußballfeldern. Spätestens seit dem Volksbegehren für mehr Artenvielfalt wird in Bayern darüber nachgedacht, wie der Flächenverbrauch reduziert und vor allem nicht genutzte Flächen wieder entsiegelt werden können. Susanne Lettenbauer war in Oberfranken unterwegs.
Die kleine Gemeinde Breitenwüßbach nördlich von Bamberg wird von einer breiten Durchfahrtsstraße durchschnitten. Haus an Haus, eng aneinander gebaut, keine Bäume, kein Gras oder Blumenbeete. Der Kirchplatz ist eine große Betonwüste. Vor den Supermärkten sind die Parkplätze asphaltiert. Versiegelt heißt das im Beamtendeutsch, also wo kein Wasser mehr in den Untergrund versickern kann.
Also wir haben bei uns in der Gemeinde Breitenwüßbach einen relativ großen Platz, der sich um die Kirche und um das Rathaus herum erstreckt. Kann man mal sagen, das sind so 2 bis 3 Fußballfelder Größe. Das ist ein Platz, der völlig unstrukturiert ist. Also ist die Fläche asphaltiert, geschottert, gepflastert. Also es ist sehr viel versiegelte Fläche, wird fast nur genutzt, um Fahrzeuge drauf abzustellen.
Breitenwüßbachs erste Bürgermeisterin Sigrid Reinfelder schlägt in ihrem Büro im Rathaus eine große Projektmappe auf. Gelb und grün schraffierte Flächen durchziehen den Ortsplan. Ideen einer Bürgerarbeitsgruppe, wie nicht genutzte Flächen wieder entsiegelt werden können. Eine Fläche von 2 Fußballfeldern wäre momentan schon drin, sagt die Bürgermeisterin. Die breite Durchfahrtsstraße soll verengt werden. Die Kommune will Verkehrsinseln für Blumen anlegen, den Weg zum Friedhof durch wasserdurchlässige Gehplatten ersetzen und
da geht's um den Güßbach selber, der durch Breitenwüßbach fließt. Wie kann man da die Randbereiche attraktiver machen? Wir haben die ganzen Supermärkte mit den Parkplätzen, die wir dann ansprechen wollen, ob sie da nicht bereit wären, mehr Fläche zu entziehen. Und so kommt halt das eine oder andere immer mehr dazu.
Derzeit läuft eine Ausschreibung, wie der asphaltierte Kirchplatz neu gestaltet werden könnte, der für die 3000 Einwohnergemeinde in den 70er Jahren viel zu groß angelegt wurde. Durch die Entsiegelung würden Freiflächen für Blumeninseln oder Stellflächen für Gastronomie und Cafés entstehen. Die Ideen sprudeln mittlerweile nur so, freut sich Bürgermeisterin Reinfelder. Vor allem, weil der Freistaat interessierten Kommunen seit gut 2 Jahren mit einem extra Förderprogramm Entsiegelung kräftig unter die Arme greift. Spätestens seit dem Volksbegehren zur Artenvielfalt steigt die Antragszahl an. 23 Gemeinden machen mittlerweile in Bayern mit. Für Breitenwüßbach die Gelegenheit, Ortsentwicklung generell neu zu denken, und zwar vom Bürger aus.
Was natürlich das Spannendste und das Schönste an so Städtebauförderungsprogrammen ist, dass der Bürgerbeteiligungsprozess in den Programmen eine ganz wichtige Rolle spielt. Also je deutlicher man heraus sieht aus den Projekten, dass es auch mit den Bürgern gemeinsam entstanden ist, umso höher ist ja die Wahrscheinlichkeit dann, dass man tatsächlich auch in diese Förderung mit reinkommt.
Heiko Hespelein und Astrid Scholz entwickelten die Vorschläge in der Bürgerarbeitsgruppe Grünes Breitenwüßbach mit, kümmerten sich um den Förderantrag beim Freistaat und beobachten die Fortschritte beim Masterplan Grün.
Genau, also wir haben uns den ganzen Ort mal angeschaut, also aufgerissen auf einem Plan. Und man hat gesehen, es gibt einzelne Grünflächen, Spielplätze, gut, Gärten haben wir jetzt nicht betrachtet, also wirklich nur Gemeingrund. Aber gerade die Spielplätze hat man auch gesehen, die sind dann wirklich kleine grüne Inseln, aber es gibt nichts dazwischen. Das heißt, wir haben dann auch überlegt, kann man die verbinden durch Wege, die dann irgendwie sozusagen als grüne Linie durchziehen.
Plötzlich hätte man den eigenen Ort mit anderen Augen gesehen, meint auch Astrid Scholz, Mitglied im örtlichen Obst- und Gartenbauverein.
Grundsätzlich natürlich, sei es Verkehrsinseln, die wir mittlerweile ja auch ordentlich haben, Straßenränder. Gehsteige ist zwar schwierig, weil hier mitten im Ort ist es einfach sehr eng, aber vielleicht findet man doch ein Konzept, in dem man das verwirklichen kann.
Die gesamte Ortsentwicklung wird mit einem Masterplan Grün auf Entsiegelungspotenzial hin überprüft, erklärt Bürgermeisterin Reinfelder. Bayerns Bauminister Hans Reichert setzt auf kleine Schritte und auf das Verständnis und den Willen der Bürger.
Wir haben uns allein im letzten Jahr 80 Millionen Euro dafür ausgegeben, dass Kommunen sagen, sie wollen es eben freiwillig machen. Es gab in Bayern jetzt seit nicht mal einem Jahr dieses Förderprogramm. Und man sieht, dass dort einfach jetzt der Wunsch da war, wir packen das Thema jetzt an. Wir entwickeln uns, wir gehen dort rein. Und deswegen glaube ich, dass im Bereich der Freiwilligkeit noch viel gemacht werden kann.
Um die Bürokultur in Schweden geht es in der anschließenden Sendung Campus und Karriere. In schwedischen Büros sind Harmonie und Konsens gefragt und ob das funktioniert. Mehr dazu erfahren Sie gleich von meiner Kollegin Thekla Jahn. Das war Deutschland heute. Fürs Zuhören bedankt sich Claudia Hennen.